Info Kulturen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des interkulturellen Magazins. Wir berichten jetzt über folgende Themen. Werbung. Junge Zuwanderer sollen sich für den Erzieherberuf interessieren. Typisch deutsch, so nennt sich ein Verein junger Menschen aus Berlin, die das Wort Integration nicht mögen. Wir sprechen mit der Vorsitzenden. Vereinbarungen, wie die Modellregion Wetzlar die Integration von Zuwanderern fördern will. Orientierungslos. Die Europäische Union hat kein Konzept, wie mit den Flüchtlingen auf Lampedusa und Italien umzugehen. Außerdem in den Kulturen einige Ausgehtipps für die kommenden Tage. Mein Name ist Pablo Diaz. Wir fangen die Kulturen immer mit einem Sprichwort an. Das heutige kommt aus Russland.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ein Sprichwort aus Russland. Auf Deutsch übersetzt heißt es, wenn es kein Unglück gibt, kann es auch kein Glück geben. Für die Integration der Zuwanderer hierzulande ist es wichtig, dass die Kinder Deutsch lernen und die Kitas besuchen. Das tun auch viele. An die 40% der Kinder in den hessischen Kitas haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Bei den Betreuerinnen und den Betreuern sind es nur 6%, die nicht deutsche Wurzeln haben. Dies soll sich nach dem Willen der Hertie-Stiftung ändern. Aus diesem Grund hat diese Stiftung Berufsorientierungstage organisiert und insbesondere Migranten dafür eingeladen. Ursula Meyer war dabei.
Eins, zwei, drei, jetzt los!
Auf dem Spielplatz der Frankfurter Kita Kriftlerstraße 80 macht Bianca Brunner gerade mit Kindern einen Wettlauf. Die 19 Jahre alte Brasilianerin schnuppert in den Beruf des Erziehers hinein. Sie ist eine von 30 Menschen, die an den Berufsorientierungstagen der Frankfurter Hertie-Stiftung fit für die Kita teilnehmen. Sie haben alle ausländische Wurzeln, erzählt Katharina Letius, die für das Programm zuständig ist.
In Hessen haben derzeit rund 40% der Kinder in Kitas einen Migrationshintergrund, demgegenüber nur 6% der Erzieherinnen und Erzieher, die in diesem Bereich arbeiten. Die Hertie-Stiftung möchte dem abhelfen, möchte zukünftige Erzieherinnen mit Migrationshintergrund für diesen Beruf gewinnen.
Unter den 30 Teilnehmern sind Schüler und auch Quereinsteiger, sogar zwei Männer. Sie kommen aus aller Herren Länder. Doch eines haben sie gemeinsam, sie interessieren sich für den Beruf des Erziehers. Bei dem Kita-Rundgang können sie damit erste Erfahrungen sammeln. Außerdem haben sie die Möglichkeit, sich mit den Erziehern der Kita über deren Alltag auszutauschen. In der Gesprächsrunde werden viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie ein typischer Tagesablauf aussieht und wie die Erzieher es schaffen, 60 Kinder bei den Hausaufgaben zu betreuen.
Nicht auf einmal. Kommen ja nicht alle gleichzeitig. Also es kommen einige schon um 11.30 Uhr, das sind meistens die Erstklässler oder die Zweitklässler.
Mit dabei ist die Leiterin der Kita, Beate Hoffmann. Sie erzählt, dass über die Hälfte ihrer Erzieher hier ausländische Wurzeln hätten. Sie findet es wichtig, dass sich noch mehr Migranten für diesen Beruf begeistern.
Es ist eine große Bereicherung. Die Zugänge zu den Eltern sind sehr viel einfacher, wenn ich Fachkräfte mit Migrationshintergrund habe. Die Kinder fühlen sich häufig schneller und besser verstanden.
Auch Katharina Letius von der Frankfurter Hertie-Stiftung will speziell Menschen mit Migrationshintergrund an den Erzieherberuf heranführen. Denn die hätten oft ein besonderes Verständnis für Kinder, die auch aus ausländischen Familien kommen. Vorgesehen sind zum Beispiel auch Vorträge über die beruflichen Perspektiven. Außerdem gibt es Workshops, in denen sich die Teilnehmer ganz individuell beraten lassen können, so Letius.
Es geht uns vor allem darum, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, sich zu prüfen. Bringe ich genug Interesse mit? Bringe ich genug Kompetenzen mit? Kann ich die ich nicht habe, noch ausbilden?
Die 24 Jahre alte Vietnamesin Bao Noc Gao studiert in Deutschland Pädagogik. Sie findet das Programm sehr bereichernd.
Ich finde es gut, dass man auch die Praxis und die Theorie gleichzeitig hat und dass man auch die Möglichkeit hat, mit zukünftigen Arbeitgebern in Gespräch zu kommen.
Auch andere Teilnehmer freuen sich, dass sie wichtige Kontakte knüpfen können. Und viele fühlen sich nach Abschluss des Programms in ihrer Berufswahl bestätigt. Sie sind sich jetzt ganz sicher, dass sie Erzieher werden wollen.
Da ich selber Kinder einfach sehr gerne mag, ist es für mich definitiv der richtige Beruf.
Der Beruf reizt mich, ja, weil ich gerne mit Menschen arbeite, besonders mit Kindern. Zu helfen, wo die Hilfen brauchen und einfach mit den Kindern in Kontakt zu sein.
Junge Frauen und Männer mit Migrationshintergrund für den Erzieherberuf gewinnen. Ein Projekt der Hertie-Stiftung, das uns Ursula Meyer vorgestellt hat. Der Begriff Migrationshintergrund gehört zu jenen Wörtern, die im Verein typisch deutsch tabu sind. Ebenso Wörter wie Ausländer oder Biodeutsche. Der Verein Typisch Deutsch plädiert dafür, die Menschen nicht nach Herkunft, Religion oder Aussehen einzuordnen. Es ist ein relativ junger Verein, der erst im vergangenen Dezember in Berlin gegründet wurde. Ich habe vor dieser Sendung mit der Vorsitzenden des Vereins gesprochen. Sezen Tatlıcı heißt sie. Von ihr wollte ich wissen, was der Verein Typisch Deutsch sich sonst noch für Ziele gesetzt hat.
Also ich denke, dass das typisch deutsch sein in den Köpfen der Menschen nicht gibt. Die Klischees kennen wir ja, Sauerkraut essen, Bier trinken, blond und blauäugig sein oder was auch immer. Beziehungsweise habe ich das sehr oft gehört, als ich in den USA gelebt habe und gesagt habe, dass ich Deutsche bin. Das besteht immer noch in den Köpfen, ja.
Wenn Sie Ihren Verein so nennen, was wollten Sie damit? Warum gerade typisch deutsch?
Der Verein will was ganz Einfaches, eigentlich nur den Begriff des Deutschseins neu definieren. Und dies bedeutet für mich, dass wir keine Integrationsdebatte, sondern eine Inklusionsdebatte führen, wo wir einfach miteinander uns verständigen und sagen, wir wollen alle inkludieren, die hier leben. Und,
also einbeziehen auf Deutsch.
Einbeziehen, richtig. Und nicht immer dieses Wort der Integration, was immer diese exkludierenden Charakter hat, der immer besagt, du stehst außen und du musst Anstrengungen in Kauf nehmen, um nach innen reinzukommen. Mir geht es ausdrücklich darum, eben nicht mich unter das Dach des kleinen Deutschseins oder des Deutschseins, wie es sozusagen jetzt in den Köpfen vorherrscht, mich darunter zu quetschen, sondern das Dach größer zu fassen, den Begriff größer zu fassen und zu sagen, nur weil ich Sezen Tatlıcı heiße, heißt es nicht, dass ich nicht Deutsch sein darf und kann. Und nur weil ich muslimischen Glauben habe, bei uns gibt es natürlich auch Leute mit jüdischem Glauben oder auch Agnostiker, bei uns gibt es auch Katholiken, also auch ganz verschiedene Glaubensrichtungen, also 7 verschiedene Glaubensrichtungen bei uns im Verein momentan. Das muss alles unter dieses Dach von Deutschland gehören dürfen.
Sie hatten eben erzählt, Sie waren in den USA. Wurden Sie da als Deutsche betrachtet?
Nein. Ich wurde sehr oft als Puerto Ricanerin oder als Mexikanerin betrachtet und auch so angesprochen mit den üblichen Begriffen Señorita, Mamacita und so weiter. Hab dann auch direkt gesagt, dass ich Deutsche bin und wurde dann ziemlich oft schief angeschaut und gesagt, Deutsch? Du kannst doch gar nicht Deutsch sein. Du bist doch aber nicht. Und ich sag, doch, das ist so. Ich bin Deutsche und vor allem in den USA habe ich natürlich auch gemerkt, dass man der Patriotismus, den die da haben, natürlich auf einem anderen Level steht, als wie ich es gerne hätte. Also Patriotismus an sich finde ich ja nicht so schlimm. Man kann ja auch auf sein Land stolz sein, aber ich habe einfach mal alles in Frage gestellt und gesagt, was ist eigentlich in Deutschland? Wieso sehen wir alles immer so schlecht? Wieso ist alles in Deutschland immer so schlimm? Und in anderen Ländern werden viele Dinge einfach hochgelobt, obwohl sie vielleicht negativ sind.
Würden Sie sich dann als Patriotin, als deutsche Patriotin definieren?
Ja, das ist ein schwieriges Wort, glaube ich. Also ich würde einfach sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich in diesem Land geboren und aufgewachsen bin. Dadurch, dass ich halt diese Rechte und die Freiheiten hatte und auch viele Dinge als selbstverständlich erachten kann. Und ich bin glücklich, dass ich hier die Chance bekommen habe, zur Schule zu gehen, zu studieren und auch andere Dinge, die mein persönliches Leben betreffen. Also Deutschland hat mir sozusagen das Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen kann man mich schon als Patriotin bezeichnen, aber ich würde mal sagen, Patriotin light sozusagen.
Ihr Verein gibt es ja nicht seit allgeraumer Zeit, das ist erst im Dezember gegründet worden, beschränkt sich im Moment noch auf Berlin. Ist es geplant, auch ja, in andere Städte und in andere Länder der Bundesrepublik zu ziehen?
Ja, das sehr, sehr gerne. Also das ist wirklich auch unser Ziel. Sobald wir uns hier richtig etabliert haben in Berlin, was ja natürlich am Anfang nicht so einfach war mit der Website und Vereinseintragungen, Finanzamt, Geschichten mit der Gemeinnützigkeit und so weiter. Also das haben wir jetzt alles, das erste Stadium haben wir überwunden. Wir sind jetzt dabei, Projekte wirklich anzupacken. Wie gesagt, haben wir auch ein Schulprojekt, das wir auch schon aktiv mitmachen.
Wie sieht dieses Projekt aus?
Also wir möchten in die Schulen gehen und haben 3 verschiedene Formen. Nämlich einmal reden wir mit einer Schulklasse allein. Die zweite Form ist mit 2 Schulklassen, wo wir auch verschiedene Rollenspiele machen. Und die dritte Form ist, dass wir einen gesamten Jahrgang, zum Beispiel alle 7., alle 8. Klassen gemeinsam in der Aula versammeln und mit denen über 3 große Aspekte sprechen. Und das wären Identität, Heimat und die daraus resultierende Verantwortung, die man dann praktisch bekommt oder beziehungsweise erkennen sollte.
Wie sind denn bisher die Reaktionen so gewesen auf den Verein Typisch Deutsch und auch auf Ihr Projekt?
Von den Schülern haben die ein durchweg positives Feedback bekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil ich natürlich auch von Anfang an wusste, dass das auf Gegenwehr stoßen könnte. Von anderen Seiten gibt es eigentlich sehr, sehr verschiedene Meinungen. Also es gibt sehr viele Menschen, die das toll finden, die wirklich auch das unterstützen und die sagen, das ist genau das, was Deutschland jetzt braucht. Eine Initiative, eine Organisation, die alle Leute zusammennimmt, von 8 bis 88, egal welche soziale, ethnische oder kulturelle Herkunft oder Geschlecht, ist bei uns absolut unerheblich. Für uns ist nur wichtig, dass wir gemeinsam an diesem einen Strang ziehen.
Sezen Tatlice war das Vorsitzende des Vereins Wir sind typisch deutsch. Danke für das Gespräch.
Wir bedanken uns.
Sie hören die Sendung Kulturen, das interkulturelle Magazin in HR Info. Auf Einwanderer will und kann Deutschland nicht mehr verzichten. Doch wie Einwanderer nachhaltig in die Gesellschaft integriert werden können, dafür gibt es keine Standardlösungen. Wetzlar ist eine von insgesamt 6 Modellregionen in Hessen, die seit 2009 verschiedene Integrationsprojekte vor Ort testet und dafür vom Land finanzielle Unterstützung bekommt. Ab den 1. April wird nun eine weitere Idee in Wetzlar ausprobiert. Es nennt sich Integration verbindlicher machen, Integrationsvereinbarungen erproben. Stefanie Hoppe sagt uns, was sich hinter diesen langen Namen verbirgt.
Wetzlar ist eine von 2 hessischen Kommunen, in denen das neue Instrument für 1,5 Jahre getestet wird. Und das sieht so aus. Berater in Migrationsberatungsstellen, das sind in Wetzlar der Internationale Bund für Sozialarbeit und die Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill, schließen mit neu zugewanderten Migranten einen Vertrag ab. In einem Beratungsgespräch wird vorher geklärt, was der Zuwanderer braucht. Einen Deutschkurs vielleicht oder einen Computerkurs. Koordiniert wird das Projekt von der Stadt. Wolfram Dette, Oberbürgermeister in Wetzlar.
Ziel ist es, Integration steuerbarer mitzumachen und auch letztlich für diejenigen, die zu uns kommen, einen deutlichen Rahmen mit anzubieten, in dem sie sich bewegen können, weil ansonsten viele Zuwanderer sich erstmal mühselig orientieren müssen, was gibt es alles, und möglicherweise dann aufgrund der individuellen Entscheidung auch die für sie nicht geeignetsten Maßnahmen auf den Weg bringen.
In einer individuellen Vereinbarung werden die Angebote festgehalten, die für den Zugewanderten sinnvoll sind. Das kann auch ehrenamtliches Engagement bei der örtlichen Feuerwehr sein. Anschließend setzen beide Parteien ihre Unterschrift unter die Vereinbarung.
Die Unterschrift unter eine Vereinbarung hat bei vielen Menschen doch eine innere Verpflichtung zur Folge, dass sie sich dieser Aufgabe ernsthaft widmen wollen. Und auf der anderen Seite soll diese Vereinbarung auch dazu beitragen, dass die Palette der Angebote gegenüber Migrantinnen und Migranten erweitert werden kann. Also es geht auch um die Kreativität der Kommune, der Bundesagentur für Arbeit, der Betreuungsorganisationen. Was kann man alles in eine solche Vereinbarung mit hineinpacken?
Der Probelauf des Projektes wird wissenschaftlich begleitet. Zeigen die Integrationsvereinbarungen Wirkung, will die Bundesregierung sie flächendeckend einführen. Nach Meinung von Bettina Twirsnik, die sich als Leiterin der Fantastischen Bibliothek Wetzlar seit langem in Integrationsprojekten vor Ort engagiert, geht die Idee in die richtige Richtung. Die Schwierigkeit sei aber, das dahinterstehende Prinzip Fördern und Fordern nachhaltig durchzusetzen.
Es gibt ganz viele Programme, die aber nicht miteinander verzahnt sind, sodass eigentlich viele Dinge ins Leere hineinlaufen, viele Dinge nicht wirksam sind, also kein Preis-Leistungs-Verhältnis da ist, sodass man sagt, so viele Bemühungen, so viele Projekte, so viel Geld wird reingesteckt, ohne dass zusammengearbeitet wird.
Behörden und Ämter arbeiteten vielerorts noch zu wenig zusammen. Freie Träger seien teilweise außen vor, so Twirsnik. Nur wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel vor Augen hätten, sei die Initiative sinnvoll. Auch gäbe es oft bürokratische Hürden, um beispielsweise einen Deutschkurs zu besuchen. Der Diakon Harald Würges, Leiter der Wetzlarer Tafel und in der Integrationsarbeit aktiv, sieht beim Stichwort Deutschkurse noch ein anderes Problem.
Mir fehlt ein wesentlicher Baustein dabei. Worein integrieren sich denn die Leute? Deutschkurse lernen ist wichtig, aber wo spreche ich Deutsch? Wo gibt's Gemeinschaftseinrichtungen, die das fördern? Gut, da gibt es Nachbarschaftszentren, aber im Grunde geht es doch darum, dass Orte gebraucht werden, wo die Menschen lernen, miteinander zu leben.
Ein erster Schritt sei mit dem Modellprojekt Integrationsvereinbarungen getan, finden Würges und Twirsnik. Wichtig sei aber auch, Orte der Begegnung zu schaffen. Denn Integration kann nicht von oben verordnet werden, sondern muss für die Beteiligten konkret fühlbar und erfahrbar sein. Also für Zugewanderte und Einheimische.
HR Infokulturen geht aus.
Jetzt folgen unsere Ausgehtipps in den Kulturen. Roscha Omenjaka hat sie diesmal zusammengestellt.
Das ist die Musik von Sunce Djarko. Sunce Djarko wird auf dem Balkan die helle, starke Sonne bezeichnet. Die junge Band aus dem Rhein-Main-Gebiet gibt ein Konzert am Freitag, den 15. April, im Internationalen Theater in Frankfurt. Die Musik von Sunce Djarko ist ein Stilmix aus Rock, Folk und Weltmusik. Man hört aber eindeutig die traditionellen Wurzeln der Balkanmusik. Die 5 Bandmitglieder verfügen alle über eine klassische Musikausbildung und interpretieren traditionelle Lieder verschiedener Musikrichtungen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Das heißt Volkslieder aus Serbien und Kroatien, Musik aus Makedonien und die Seelenlieder aus Bosnien-Herzegowina. Musik aus dem Balkan von Sunce Djarko am Freitag um 20 Uhr im Internationalen Theater in Frankfurt. Übrigens, beim Konzert darf auch getanzt werden. Del Castillo, sie tritt am kommenden Freitag im Kulturzentrum im Wetzlar auf. Del Castillo ist eine Band aus Texas in den USA mit spanischen und lateinamerikanischen Wurzeln. Die Gruppe spielt eine Mischung aus Hardrock, klassischem Flamenco, Blues und mexikanisch-amerikanischer Musik. Bei dem Konzert am Freitag wird die Band ihr neues Album präsentieren, das vor kurzem hier in Deutschland erschienen ist. Die Band hat bereits 18 Musik-Awards bekommen, darunter einen als beste traditionelle Latin Band. Konzert der Band Del Castillo am Freitag im Kulturzentrum in Wetzlar. Beginn ist um 21 Uhr. La que me lavo pañuelo, mírala por donde va. La que me lavo pañuelo. Mírala por dónde va, hoy presume de dinero y no me conoce ya. Für alle, die gerne Flamenco tanzen, nächsten Sonntag wird im Schlachthof in Kassel die Feria de Abril gefeiert. Übersetzt heißt das so viel wie Feier des April. Es ist das bekannteste Volksfest in Sevilla und weltberühmt. Veranstaltet wird das Fest in Kassel vom Club Juvenil. Es wird andalusische Speisen und Getränke geben und natürlich spanische Musik. Vor allem Sevillanas, dem typischen Volkstanz aus Sevilla. Feria de Abril im Schlachthof in Kassel am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Achtung an alle Tango-Musik-Liebhaber. Kommenden Sonntag gibt es ein Tango-Konzert im Talhaus in Wiesbaden. Das Duo Dupla Tanguera wird klassische Tango-Stücke spielen, am Piano und am Bandoneon. Einer der Mitglieder dieser Formation ist der 81-jährige Bandoneonist René García, ein Urgestein des argentinischen Tangos. René García hat sich als Tango-Komponist weltweit einen Namen gemacht. Konzert von Dupla Tanguera am Sonntag, den 17. April, im Talhaus in Wiesbaden. Beginn ist um 17 Uhr. Musik aus Schottland gibt es am kommenden Sonntag im Kulturzentrum KFZ in Marburg. Tatey Jam heißt die Formation, die dort spielt. Tatey Jam, das ist traditionelle schottische Musik im modernen Gewand, dargeboten von 2 virtuosen Künstlern. Da ist zum einen Salem Baxter, wohl die bekannteste schottische Cellistin, die mit Gesang und Cello die weibliche Hälfte von Tati Jam bildet. Der männliche Part wird übernommen von Huarit Pingle, einem Musikinstrumentalisten, der neben Gitarre und Banjo auch Didgeridoo und Stompbox beherrscht. Tati Jam bietet eine breite Palette von Liedern an, von der Ballade über den Protestsong und humorvollen schnellen Liedern bis hin zu populär interpretierten klassischen schottischen Volkssongs mit funky Elementen. Sorgfältige Arrangements und die Tatsache, dass die beiden Musiker singen und gleichzeitig sowohl Instrumente als auch Perkussion bedienen, macht den unverwechselbaren Sound von Tati Jam aus und überrascht und begeistert den Zuhörer. Schottische Musik vom Duo Tati Jam am Sonntag, den 17. April im Kulturzentrum KFZ in Marburg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.
Die Ausgehtipps der heutigen Kulturensendung können Sie auch im Internet nachlesen. Dazu einfach die Seite www.hrinforadio.de anklicken. Italien hat diese Woche seine Drohung wahrgemacht und allen tunesischen Flüchtlingen, die in den vergangenen Monaten und Wochen über Lampedusa illegal ins Land eingereist waren, eine 6-monatige Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Das stößt bei den anderen EU-Mitgliedern auf Kritik. Schließlich können sich die Tunesier jetzt frei innerhalb des EU-Schengen-Raums bewegen. Die massive Einwanderung von tunesischen und libyschen Flüchtlingen über Italien macht vor allem eins deutlich. Die Europäische Union weiß gar nicht, wie sie mit dem Flüchtlingsdrama und den Flüchtlingen umgehen soll. Christoph Brössel berichtet.
An der französisch-italienischen Grenze finden derzeit wieder Kontrollen statt. Die Beamten suchen illegale Migranten, die aus Lagern in Italien entwischt sind. So wie die kleine Gruppe junger Männer, die eine Reporterin des italienischen Fernsehens RAI interviewte.
Vous êtes tous de la Tunisie?
Oui. Nous voulons passer à la France.
Kommt ihr alle aus Tunesien, fragt die Journalistin. Ja, antworten die Männer. Einer sagt, wir wollen nach Frankreich. Und er zeigt sein Zugticket. Längst streiten Frankreich und Italien um die Migranten, denn Frankreich schickt sie zurück und beruft sich auf ein gemeinsames Abkommen aus dem Jahr 1997. Italiens Regierungschef Berlusconi möchte ein Gipfeltreffen mit Präsident Sarkozy verabreden und ist nach Tunesien gereist, um dort mit der neuen Regierung über die Flüchtlinge zu sprechen. Hinter geschlossenen Türen arbeitet die Kommission an Vorschlägen, wie die EU mit Flüchtlingen umgehen soll. Doch wirklich Neues wird wohl nicht auf den Tisch kommen. In den vergangenen Jahren haben vor allem die Mitgliedsländer blockiert. EU-Innenkommissarin Malmström forderte nach ihrem Besuch in einem Flüchtlingslager in Tunesien erneut europäische Solidarität. Wir verhandeln auch mit einigen Staaten darüber, Flüchtlinge, die politisch verfolgt werden, aufzunehmen. Davon gibt es einige tausend. In Libyen sind es viele, vor allem aus dem Sudan, Eritrea und Somalia. Schweden habe sich bereit erklärt, einige hundert aufzunehmen. Deutschland lehnt das bislang ab und argumentiert, Deutschland habe 2010 50.000 Asylantragsteller aufgenommen, Italien deutlich weniger. Doch immer drängender stellt sich die Frage, was will die Europäische Union mit den Migranten anstellen, die gar keinen Antrag auf Asyl stellen, die also nicht politisch verfolgt werden und einfach nur ein besseres Leben in der EU suchen. Bislang werden solche Migranten einfach in ihre Ursprungsländer zurückgeschickt. Auch im EU-Parlament haben die Fraktionen keine Antwort auf die neue Lage. Birgit Sippel, SPD.
Man muss vorbereitet sein für den Fall, dass tatsächlich die Zahl der Flüchtlinge steigt. Wir wollen die Flüchtlinge nicht herbeireden, wir wollen sie nicht abschrecken. Aber wenn es soweit kommt, muss man natürlich handlungsfähig sein.
Doch genauere Ideen haben die Sozialdemokraten noch nicht formuliert. Derzeit arbeiten die Abgeordneten aus Landtagen, Bundestag und EU-Parlament an einer gemeinsamen Position. Der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber fordert wirksame Außenkontrollen durch die Grenzschutzagentur Frontex. Und alle sind sich einig, die EU muss eine gute Außenpolitik in den Ländern Nordafrikas verfolgen, damit die Menschen erst gar keinen Grund haben zu flüchten. Doch davon ist die EU noch weit entfernt.
Mit diesem Beitrag von Christoph Brössel geht Kulturen zu Ende. Alle Beiträge und auch die Tipps in dieser Sendung können Sie im Internet nachhören. Auf der Seite hrinforadio.de. Dort gibt es die Kulturensendung auch als Podcast zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Diaz.